Ja, wir wollen heute Abend ein paar Schätze aus der Bibel heben und ein paar sind vielleicht tatsächlich so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Als ich überlegt hatte, wie ich den Abend gestalte, habe ich mein Konzept ein paar Mal hin und her geschmissen und über den Haufen geworfen. Ich habe überlegt, was passt zu den Teilnehmern? Machen wir jetzt so eine klassische Bibelarbeit und schlagen mal Verse nach? Machen wir das irgendwie interaktiv oder wie auch immer? Ich habe mich dann für eine andere Variante entschieden. Ich habe mal ein paar Sachen zusammengestellt und danke Hartmut, nehme euch da gedanklich mit hinein. Und wir haben aber später noch genug Zeit. Ihr könnt eure Gedanken noch ergänzen, ihr könnt Fragen stellen. Wir haben so ein paar Stichpunkte an den Tischen, wo wir das noch vertiefen können. Also der Abend kann gern dann noch länger dauern. Wir knuspern ein bisschen, trinken was zusammen. Und jetzt wäre mein Vorschlag, lasst euch einfach mal drauf ein und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Wäre das ein Weg? Schweigen heißt Zustimmung. Gut. Ja, ich lasse mal ganz kurz ein Körbchen rund gehen und ihr könnt euch ein oder zwei Münzen rausnehmen. Also die Münzen haben Drucker durchwandert, steht ein Vers drauf oder auf beiden Seiten sogar. Karl-Heinz hat schon eine Bibel entdeckt. Wer Verse später mal nachschlagen will oder so, seine Bibel nicht dabei hat, könnte er gerne dann nutzen. Ja, ich bin der Meinung, die Bibel enthält viele Schätze. Manche liegen direkt an der Oberfläche, bei anderen muss man ein bisschen graben. Sie sind nicht ganz so leicht zu finden. Der Reichtum der Bibel ist groß. Bei den Gesprächen später können wir es vertiefen. Wir werden einiges heute Abend über Gott, über uns selbst, über unsere Beziehung zu Gott und auch über das Leben als Christ erfahren und hoffentlich auftanken. Also in dem Sinne, lasst euch beschenken. Zunächst einmal ist die Bibel an sich ein Schatz. Ich weiß nicht, wer heute meinen Status verfolgt hatte, da hatte ich nochmal einen Vers reingestellt, Psalm 119, Vers 162, wo es heißt, ich freue mich über dein Wort wie jemand, der einen wertvollen Schatz findet. Wir haben Gottes Wort und können darin lesen. Die Hugenotten, das sind quasi die evangelischen Lucians aus Frankreich, die im 17. Jahrhundert wegen ihres Glaubens fliehen mussten und sie sind nachts gewandert, damit es tagsüber nicht auffällt und sie hatten eines im Gepäck, die Bibel. Und die war ihnen sehr, sehr wichtig. Man sagt sogar, sie war ihnen wichtiger als ihr Leben an sich. Auf vieles hätten sie verzichtet, aber nicht auf Gottes Wort. Gestatten? Darf ich mich vorstellen? Gott offenbart sich in der Bibel. Ich bin der Gott, der dich aus allem herausgeführt hat, was dich knechtet und was dir zu schaffen macht. Ich bin der gute Hirte, der dich versorgt. Gott ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Wenn ich also etwas über Gott erfahren will, brauche ich die Bibel. In unzähligen Geschichten kann ich feststellen, dass Gott mit Menschen Geschichte schreibt, dass er ins Leben hineinspricht. Die Bibel ist unersetzlich, weil sie mir zeigt, wie ich mit Gott leben kann und wie er dies durch Jesus auch ermöglicht hat. Gott liebt seine Menschenkinder. Seine durchbohrten Hände, sie halten mich. Wenn ich Zeit mit Gott verbringe, dann lerne ich zu lieben, was Gott liebt. Und die Bibel, so finde ich, ist ein wichtiges Element. Die Bibel und die ganze komplette Schrift ist Gottes Wort. So lesen wir im 2. Timotheusbrief. Und dieses Wort Gottes, das ist lebendig und spricht immer wieder in unser Leben hinein. Habe ich mal so ein paar Schlagworte zusammengestellt. Und ein weiteres, die Bibel ist Lebenselixier. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Mund von Gott herausgeht. Der Mensch braucht Luft zum Atmen, der Körper die Speise und so braucht auch unsere Seele Nahrung. Unser Geist benötigt etwas und zwar Verheißungen Gottes, Zusagen und die finden wir in der Bibel. In der Bibel geht es nicht nur um das Leben an sich, was ich dazu brauche, sondern auch um das Leben darüber hinaus, ewiges Leben. Der Weg dazu ist in der Bibel beschrieben. Er hängt mit Jesus zusammen. Jesus ist der Weg. Er schenkt ewiges Leben. Wer an ihn glaubt, hat ewiges Leben. Nochmal gesammelt, Infos zur Bibel als Lebenselixier. Ein drittes. Die Bibel schenkt Hoffnung. Gerade ist ja die Zeit der Primeln. Und Gabi hat auch heute mit Hartmut zusammen die Tische schön dekoriert. Narzissen oder wir würden sagen, glaube ich, Osterglocken. Frühling. Obwohl es Anfang Januar noch ein bisschen früh ist für den Frühling. Aber wir wollen es mit Gewalt. Warum machen wir das eigentlich? Warum sehen wir uns nach Frühling? Ich glaube, es hängt mit einer Hoffnung zusammen. Jeder Mensch braucht Hoffnung. Ohne Hoffnung geht der Mensch ein. Wir brauchen eine Perspektive, für die es sich zu leben lohnt. Gott hängt eng mit dieser Hoffnung zusammen. Er schenkt uns Hoffnung. Er ermutigt uns immer wieder und schenkt uns Trost. Er möchte, dass wir an ihm dranbleiben, uns von ihm beschenken lassen. Selbst in vermeintlich hoffnungslosen Zeiten. Selbst da ist Gott da. Gott lässt seine Nachfolger nicht los. Wer so die letzten Sonderveranstaltungen ein bisschen verfolgt hat und teilgenommen hat, hatten wir einen Mittwochabend, wo wir erlebt haben, wenn Gott uns einen Gedanken gibt, den haben wir geteilt. Und da ging es unter anderem auch um Psalm 23. Ich finde, der ist auch so ein Hoffnungspsalm. Dort heißt es zum Beispiel, du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Gott schenkt Hoffnung. In der Bibel erfahren wir ganz, ganz viel über uns selbst, über mich, über dich. Ein Bekannter sagte mal, ich kenne dich zwar nicht, als er morgens vorm Spiegel stand, aber ich rasiere dich trotzdem. Manchmal kennen wir uns oft selbst nicht. Unser inneres Gleichgewicht kann schon mal durcheinander geraten. Ich finde es beruhigend zu wissen, dass Gott der Maßstab ist und das eigentliche Urteil gibt, nicht ein Urteil anderer oder eine eigene falsche Wahrnehmung. In der Bibel heißt es zum Beispiel, und das gilt für jeden Einzelnen, du bist wunderbar gemacht. Du bist begabt. Du hast Fähigkeiten, die vielleicht kein anderer hat. Ich staune in der Gemeinde immer wieder, wie viel Potenzial in ihr steckt. Tolle Ideen, geniale Musiker, kompetente Techniker, Kreative, Praktiker, die schon mal zupacken, nicht reden, sondern tun, Ermutiger, Beter und ganz, ganz viele tolle Menschen, einzigartig und begabt. Es hilft mir, gelassen zu leben, wenn ich weiß, dass Gott seine schützende Hand über mir hat. Von allen Seiten umgibt er mich. Er macht es zur Chefsache, mich zu behüten auf allen meinen Wegen. Von Dani weiß ich zum Beispiel, sie mag Psalm 91 ganz besonders und hat ihre Geschichte damit. Oder Lucien, Psalm 139. Darin stecken so tolle biblische Wahrheiten, die sich immer wieder bewährt haben. Und dort heißt es dann, dass wir bewahrt werden. Und dass wir das erkennen, dass wir im Glauben wachsen, das ist ein Wunsch von Gott. Wer eng an Jesus dranbleibt wie eine Rebe am Weinstock, wer von Jesus lernen will, der wird ihm ähnlicher. Das färbt ab, er wächst, das bringt Früchte und dann nimmt auch die Arbeit in Gottes Reich zu. Eines sollten wir nie vergessen und das ist jetzt quasi so gedanklich ein ganz dicker Brocken hier für unsere Schatzkiste. Du bist von Gott geliebt. Er hat dich schon immer geliebt. Als er dich geschaffen hat, hat er liebevoll ein Stück von sich selbst in dich, in mich hineingelegt. Auch wenn alles wankt, wenn es drunter und drüber geht, Gottes Liebe bleibt. Sie steht, sie gilt. Er ist für dich, selbst wenn andere gegen dich sind. Jesus betet für dich und für mich und für unseren Glauben, dass er nicht aufhört. Das Schöne dabei ist, Gott sieht seine Kinder Gottes jetzt schon als gerecht an, selbst wenn wir es noch nicht sind. Er sieht nicht mein Jetzt. Er sieht, wie ich einmal sein werde, gerecht gesprochen, um Jesu willen. Hier nochmal die Zusammenfassung. Wie lebe ich eigentlich als Christ? Ich denke mal, viele sind schon ganz, ganz lange mit Jesus unterwegs, können jetzt sicherlich einiges sagen. Jede Maschine hat eine Gebrauchsanweisung, wie sie funktioniert. Aber wie klappt das Christsein? Wie hat sich Gott das Leben als Christ von uns vorgestellt? Ich glaube, auch hier finden wir Antworten in der Bibel. Wie wird mein Glaube sichtbar? Wer ist mein Ratgeber? In Jesus haben wir ein lebendes Beispiel, der sich für nichts zu schade war, der dient und sogar den Jüngern die Füße wäscht, der sich mit Leuten an den Tisch setzt, die ihn später sogar verraten. Wie lebe ich als Christ? Mit den Geboten hat uns Gott Leitlinien gegeben, wie es funktionieren kann. Für den einen oder anderen mag es jetzt eher einengend klingen. Du sollst nicht, du darfst nicht. Aber ich glaube, wenn wir in Beziehung zu Gott leben, werden wir Jesus ähnlicher. Dann verinnerlichen wir, wie er ist und ahmen es ihm nach. Und dann kann sich der Lebensstil so entwickeln, dass er perspektivisch zum Himmel passt. Paulus findet, dass bestimmte Kleider nach Kolosser 3 den Christen gut stehen. Das wären zum Beispiel herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld. Dann kann ich darauf vertrauen, dass Gott einen guten Plan für mein Leben hat und dass die Wege, die er mich führt, gut sind. Es kommt nicht auf mich an, auf meinen Verstand, sondern auf den Herrn, der meine Wege bahnt und mich führt. In seinem Wort haben wir Orientierung. Mit Gott an der ersten Stelle ergibt sich vieles. Sorgen kann ich mir sparen, weil Gott am besten für mich sorgt. Er gibt mir alles Weitere, was ich brauche, dazu, wenn er die höchste Priorität in meinem Leben hat. Ein weiterer Schatz. Die Bibel möchte helfen, nochmal neu drüber nachzudenken, was im Leben wirklich wichtig ist. Ist es wirklich der Reichtum oder meine Versorgung? Peter hat ja die Bibelreihe angefangen, es geht um die Schöpfung. Und er hat wunderbar, wie ich finde, am Sonntag erklärt, dass Gott die Welt aus nichts geschaffen hat. Und wenn Gott aus nichts etwas machen kann, ist unser Leben für ihn ein Klacks. In Gottes Reich gelten andere Maßstäbe. Hier zählt auch der Geringe. Hass, Neid, Streit haben Gottes Reich keinen Platz. Ich finde, das klingt gut. So könnte Leben als Christ aussehen. Wir wollen heute Abend noch ein bisschen was über Gott und seine Eigenschaften kennenlernen. Wie ist Gott? Wie mag er wohl reagieren? Welche Eigenschaften hat er? Das wäre eine der Fragen, was wir später dann an den Tischen nochmal vertiefen können. Wenn wir uns Gedanken über Gott machen, ist die Gefahr groß, dass unsere Vorstellungen nicht so erfüllt werden, wie wir es vielleicht hatten. Die Gefahr ist groß, dass wir Gott einengen, dass wir ihm nicht gerecht werden. Das ist sicherlich alles richtig. Aber ich glaube trotzdem, lohnt sich ein Blick in die Bibel, wenn ich Gott näher kennenlernen will. Ich bin, der ich bin. Ich bin für dich da. Ich bin ein Gott, der dich sieht. So heißt es in der Jahreslosung. Ich bin ein Gott, der dich sieht, obwohl es 8 Milliarden Menschen gibt. Norbert hatte uns da ein ganz tolles Video gezeigt im Gottesdienst. Gott hat den Überblick. Er geht bis ins kleinste Detail. Er geht bis in die Tiefe. Aber trotzdem ist er auch Herr über allem. Fakt ist, wer Gott kennenlernen will, der sollte auf Jesus schauen. Und das ist wieder solch eine wertvolle Münze für unseren Schatz. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Gott, Jesus, Immanuel, einer von uns, Gott ist mit uns. In Jesus lernen wir ganz viele Eigenschaften von Gott kennen. Ich nenne nur mal kurz Barmherzigkeit, Liebe, Geduld. Das wären auch so Eigenschaften, was ihr noch ergänzen könnt. Gleichzeitig kann Gott aber auch ein eifernder oder zorniger Gott sein, der 5 nicht gerade sein lässt. Wenn wir Gott auf der Spur sind, dann finden wir auch Spuren seines Segens. Schutz, Bewahrung. Ein Abraham war von Gott gesegnet und ein Segen für andere. Und auch wir dürfen aus der Fülle Gottes schöpfen. Und dieser Gott hat einen ganz großen Wunsch. Er möchte, dass kein einziger Mensch verloren geht, dass jeder zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Und diese Wahrheit, das ist ganz eng mit Jesus verknüpft. Er ist die Wahrheit. Wer Gott kennenlernen will, braucht Jesus. Er ist der Weg. Und dank Jesus ist der Zugang zu Gott möglich. Dank Jesus können wir mit Gott reden. Und Gott hält seine Versprechen. Was er zusagt, hält er gewiss. Er ist Herr über allem und hat alle Möglichkeiten. Beziehung. Ich glaube, es gibt kein Thema in der Bibel, was nicht irgendwie darin angeschnitten wird. Und auch bei Beziehung lohnt sich ein Blick in die Bibel. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Das weiß Gott. Deshalb hat er den Menschen auf Gemeinschaft angelegt. Gott lebt es vor, dass ein Miteinander möglich ist, ja sogar wichtig und richtig ist. Vater, Sohn und Heiliger Geist leben in dieser Einheit miteinander. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Deshalb hat Gott dem Menschen ein Gegenüber erschaffen, dem Adam eine Eva. Es ist nicht gut, alleine unterwegs zu sein. Und das gilt für das menschliche Miteinander, aber auch für das Glaubensleben. Deshalb gibt es zum Beispiel Gemeinde. Mit Jesus unterwegs zu sein, ist ermutigend. Es ist gewinnbringend. Es zeigt Wirkung und bringt Frucht. Und auch Ermutiger an der Seite sind ein absolutes Geschenk. Der Mensch lebt in einer Dreiecksbeziehung. Und damit sind nicht zwei weitere Partner gemeint, die man so nebenbei hat. Ich meine das Geflecht Gott, ich und mein Nächster. Und diese Dreiecksbeziehung, die sollte von Liebe geprägt sein. Ich darf mich von Gott beschenken lassen, der mich zuerst geliebt hat. Ich darf seine Liebe erwidern und diese Liebe reicht aus, damit ich auch den Nächsten lieben kann. Das sind die wichtigsten Gebote, Gott den Herrn zu lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit aller Kraft und den Nächsten zu lieben wie mich selbst. Dass Gott überhaupt die Verbindung zu den Menschen sucht, ist ein Geschenk. Und ein weiterer Tipp aus der Bibel, wie Miteinander funktionieren kann, ist die goldene Regel. Behandelt andere immer so, wie auch ihr von ihnen behandelt werden möchtet. Und auch in der Ehe gibt es gute Tipps. Es wäre jetzt zum Beispiel so etwas, was man zu Hause nochmal vertiefen kann. Epheserbrief, 1. Korintherbrief, 1. Petrusbrief. Auch hier soll die Liebe zum Herrn das Miteinander bestimmen. Die hingebungsvolle Liebe, den anderen zu lieben wie Jesus, der sich für die Gemeinde hingegeben hat. Eine Münze, ein Schatz in der Bibel wäre zum Beispiel ein Tipp, um einen Schatz im Himmel zu sammeln. Wir sammeln Schätze im Himmel, indem wir unser Vertrauen auf Jesus setzen. Zugegeben, unsere Zeiten sind nicht gerade rosig. Krieg in der Ukraine, Ellenbogengesellschaft, wo sich jeder gefühlt der Nächste ist, eine Pandemie, die tiefe Gräben in Gesellschaft und Gesundheitswesen gerissen hat, die höchste Inflation aller Zeiten, wo nicht nur Geringverdiener den Gürtel enger schnallen müssen, Energiekrise, wo man bei Gas-, Holz- und Ölpreisen Schnappatmung bekommt und fossile Brennstoffe kaum noch bezahlbar sind. Hat man da noch Zukunft? Kann man da von Zukunft sprechen? Ich glaube schon, weil die Zukunft in Gottes Händen liegt. Als Christ können wir gelassen der Zukunft entgegensehen. Unsere Zukunft ist Gottes Zukunft und liegt in Gottes Händen. Und da haben wir es wieder. Gott schenkt Hoffnung und Perspektive. Das hat er einem Volk Israel ausgerechnet in der Gefangenschaft zugesprochen. Und das gilt auch für uns. Wir haben Hoffnung und Perspektive. Das wäre wieder solch eine Münze für unseren Schatz. Und ein weiterer dicker Batzen für unsere Schatztruhe. Die Gewissheit, das Beste kommt noch. Als die Trauerfeier vom Heinz war, und das hatte ich ihm öfter zugesprochen und habe ihm auch mal einen Joghurt mitgenommen, im Löffel dazu. Bei der Trauerfeier hatte ich einen Löffel in meinen Bläser drin und habe das nochmal aufgegriffen. Das Beste kommt noch. Die Ewigkeit mit dem Herrn. Vis-à-vis mit dem Herrn zu sein, von Angesicht zu Angesicht, den Schöpfer des Universums sehen. Ohne Krankheit, ohne Schmerzen. Welch ein Trost ist das, besonders für chronisch Kranke. Um das zu ermöglichen, wurde Gott Mensch. Dafür war sich Jesus nichts zu schade und dafür hat er sein Leben gegeben. Gott plant mit uns und für uns. Aktuell stehen wir gerade in einer Umbauphase im Gemeindehaus, aber der größte Bau ist im Himmel, wo wir eine Wohnung haben dürfen. Nicht nur geduldet mit einem kleinen Bleiberecht, sondern der Himmel ist unsere eigentliche Heimat. Bei Jesus dürfen wir zu Hause sein. Unser wirkliches Zuhause ist kein Ort. Unser Zuhause ist eine Person. Und zwar dort, wo Gott selbst ist. Zum Beispiel in der Gemeinde. Aber auch in seiner Herrlichkeit. Christen haben im übertragenen Sinn zwei Staatsbürgerschaften. Eine hier auf der Erde und ein Bürgerrecht im Himmel. Ich finde, Christen haben Zukunft. Was ist nun der Gewinn bzw. der Schatz? Im Grunde genommen haben wir jetzt gedanklich ganz, ganz viele Münzen in die Truhe hineingefüllt. Wir haben ganz viele kostbare Zusagen gehabt. Wir sind reich beschenkt, wir sind gewollt, geliebt, wir haben in Jesus alles in Fülle. Wir erfahren Schutz und Segen. Der größte Schatz und ein ganz zentraler Vers heute Abend, und das steht auf jeder Münze drauf, die ihr auch mitnehmen könnt. In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Es hätte die Münze gesprengt, der Vers war ein bisschen lang. Ich habe es kostbarer Jesus genannt. Alles steht und fällt mit Jesus. Er ist der Anfänger, der Vollender des Glaubens und nur durch ihn können wir ewiges Leben haben. Wer an mich glaubt, sagt Jesus, hat ewiges Leben. Und er hat uns eine Hilfe gesandt, einen Beistand, einen Tröster, der uns leitet und führt, den Heiligen Geist. Mal so ein bisschen auf, als Überblick, als Zusammenfassung unsere Schätze. Das wären mal soweit meine Gedanken. Frage an euch, was ist euch wichtig geworden? Habt ihr Fragen, Ergänzungen? Welcher Schatz blieb unentdeckt? Was habe ich nicht erwähnt? Ihr könnt es entweder jetzt machen oder ihr unterhaltet euch gleich an den Tischgruppen. War zugegeben etwas viel. Vielleicht muss es auch erst mal sacken.